The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue winterliche Woche. Heute ist Montag, der 12. Januar.
How long do you think the Ayatollah will be in power after what we've seen play out on the ground there? When is the U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground?
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts.
Donald Trump und seine Ansage an die Mullahs in Teheran. Er plant keine Truppen auf iranischem Boden, so der US-Präsident. Aber wenn das Regime wieder Menschen töten sollte, wie bei Protesten in der Vergangenheit, dann würde man zuschlagen und zwar da, Zitat, wo es weh tue.
They've done a bad job. They've treated their people very badly and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it very closely.
Was genau das bedeutet, wird sich zeigen. Laut New York Times wurde Trump von seinen Beamten informiert, was die militärischen Optionen sein könnten. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die Proteste im Iran gegen das islamistische Regime halten die Welt in Atem. Es gibt viele hundert Tote und über 10.000 Festnahmen, berichtet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf Aktivisten. Wie die Situation vor Ort ist, ist schwer einzuschätzen. Am Donnerstag wurde das Internet im Land abgestellt. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich das Regime massiv bedroht fühlt. Somit können sich Demonstranten nicht digital austauschen. Die Proteste haben sich, so heißt es, über alle 31 Provinzen des Landes ausgebreitet. Trotz Internet-Blackout haben es manche Filmaufnahmen aus dem Land rausgeschafft. CNN zeigt ein Video, das der Sender als authentisch einstuft. Man sieht dort Menschen, die skandieren: Lang lebe der Schah. Der letzte Schah wurde durch die Islamische Revolution von 1979 gestürzt. Sein Sohn lebt im US-Exil. Offenbar hoffen manche Demonstranten auf dessen Rückkehr nach Iran.
Brutal crackdown to suppress dissent. The demonstrations have raged for nearly 2 weeks in more than 100 cities. You are seeing footage there from the capital Tehran, where some protesters chanted "Long live the Shah."
They called for. Der Schah war ein Monarch. Also es geht offenbar hauptsächlich darum, dass die aktuelle Führung rund um den Ayatollah Khamenei geht. Was sind die Hintergründe für die Proteste? Die Proteste vor 6 Jahren gegen das Regime hatten die hohen Benzinpreise als Grund. Die Proteste 2022 und 2023 waren ein Aufschrei iranischer Frauen für Gleichberechtigung. Der Slogan damals hatte gelautet: Frau, Leben, Freiheit. Diesmal haben die Proteste im Dezember gestartet, als die iranische Währung Rial eine starke Entwertung erfahren hat. Hintergrund sind unter anderem Sanktionen gegen den Iran wegen seines Atomprogramms durch die Vereinten Nationen. Die ökonomische Krise ist der Auslöser für Proteste gegen das Regime. Zugleich wird das Land durch die schwerste Dürre seit 50 Jahren geplagt. In der Hauptstadt wurde das Wasser rationiert. Kritiker werfen den Herrschern schlechtes Management vor. Auch das dürfte mit reinspielen in das Gefühl vieler Demonstranten, dass sich was ändern muss im Gottesstaat Iran. Ein weiteres Mal gehen mutige Menschen im Iran auf die Straße und lehnen sich auf für ein besseres Leben. Denn bei all der Geopolitik darf eines nicht verloren gehen, nämlich die Menschen, die im Iran protestieren, verdienen es, gesehen zu werden, nicht vergessen zu werden, nicht verdrängt zu werden aus der öffentlichen Wahrnehmung durch Machtspiele und Drohkulissen der Mächtigen. Denn am Ende geht es nicht nur um rote Linien und Strategien. Es geht um Menschen, die etwas riskieren und darauf hoffen, dass die Welt hinschaut. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Mit dem Pioneer-Wirtschaftschef Christian Schlesinger spricht er über gestiegene Preise, Inflation und warum er die Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen im Restaurant kritisch sieht.
Also die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie ist eher eine Umverteilung von Arm zu Reich.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert, was diese Woche wichtig wird an der Wall Street. Wir staunen über ein Comic-Heft, das mehr wert ist als ein Luxus-Penthouse in Manhattan. Und wir blicken auf ein Stück Musikgeschichte, das bis heute nachhallt. Die gute Nachricht für das eigene Portemonnaie ist, nach den Jahren 2022 und 2023, wo die Inflation hoch war, bei zeitweise fast 7%, ist die Teuerungsrate wieder stark gesunken. Die schlechte Nachricht ist, es fühlt sich für viele Deutsche nicht so an, selbst bei gestiegenen Löhnen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie weniger Geld übrig haben als früher. Woran liegt das? Was ist echte und was gefühlte Inflation? Und was kann die Politik tun? Mein Kollege, Pioneer-Wirtschaftschef Christian Schlesiger, hat Professor Marcel Fratscher angerufen. Er ist Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Hier das Gespräch.
Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Herr Schlesiger.
Herr Fratscher, der deutsche Export schwächelt seit Jahren. Jetzt wäre es ja eigentlich gut, wenn die Binnennachfrage die Konjunktur stützen würde. Aber die Konsumenten halten jeden Euro zurück. Warum sind die Deutschen im Käuferstreik?
Ich glaube, es hat zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens muss man sich anschauen, wer hält sich zurück. Es gibt sehr viele Menschen mit mittleren bis geringen Einkommen, die schlichtweg nicht mehr konsumieren können, weil die Lebenshaltungskosten in den letzten 5 Jahren vor allem so viel teurer geworden sind. Wir haben eine höchst unsoziale Inflation erlebt. Also es sind vor allem die Dinge teurer geworden, die Menschen mit geringem Einkommen proportional zu ihrem Einkommen viel stärker konsumieren. Lebensmittel, Energie, Wohnen, das sind die drei großen Bereiche. Und der zweite Grund hat mit enormer Unsicherheit zu tun. Also viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die eigentlich ordentlich verdienen, sagen sich, ich weiß nicht, ob ich im nächsten Jahr noch meinen Job habe, ob die Löhne weiter steigen werden, wie die Kosten sich entwickeln werden. Lass mich das Geld doch lieber auf die hohe Kante legen, lieber sparen.
Okay.
Und das sehen wir auch in den Zahlen, dass eben diese private Sparquote stark gestiegen ist.
Okay, ich möchte ganz gerne mal auf die soziale unterste Ebene gehen, ja, was ich ja nicht ganz verstehe, also der Mindestlohn oder das Bürgergeld, das steigt ja eigentlich immer, ja, jedes Jahr mehr oder weniger mit der Inflation mit. Dafür sorgen Gesetze, dafür sorgen Mindestlohnkommissionen. Wird die Inflation dort nicht eigentlich wegnivelliert?
Nein, denn nehmen wir mal das Thema Anpassung beim Bürgergeld. Ja, Bürgergeld wurde immer mal wieder angepasst, auch zum Teil deutlich, aber zur Inflationsrate, die für die Gesellschaft als Ganzes im Durchschnitt gilt und nicht unbedingt, was einen repräsentativen Warenkorb betrifft, den die Menschen, die wirklich wenig Geld haben, benötigen. Deshalb kann man eben das so zielgenau auch von den sozialen Leistungen sehr schwer ausrichten.
Ja, die Inflation lag im Dezember bei 2%. Aufs Gesamtjahr 2025 gerechnet lag sie bei 2,2%. Also das ist ja eigentlich kein Grund zur Besorgnis. Also in the long run, ja, seit 2020, da sind die Lebensmittelpreise zum Beispiel um 35% gestiegen. Das ist so diese gefühlte Inflation, die man dann auch eher so über einen längeren Zeitraum sieht. Ist das richtig?
Es sind zwei Dinge. Gefühlte Inflation ist nochmal was anderes. Aber die 2%, die Sie ansprechen, oder 2,2% fürs gesamte Jahr 2025, das ist ja eine Durchschnittszahl. Manche Dinge sind um 10-15% gestiegen. Manche Dinge sind Elektronik oder elektronische Geräte sind sogar günstiger geworden. Aber das, was das Problem der letzten 5 Jahre ist, das ist eben die Dinge der Grundversorgung, wie Lebensmittel, Miete, Heizen, die Dinge deutlich teurer geworden sind. Also das sind keine Luxusgüter, die teurer geworden sind, sondern es sind vor allem die Dinge der Grundversorgung. Und das macht es halt schwierig für Menschen, damit umzugehen, weil essen müssen sie. Da können sie nicht sagen, da verzichte ich mal drauf. Mhm. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den man immer dabei im Hinterkopf behalten muss.
Dennoch, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Preise für bestimmte Produktgruppen 2025 anguckt, da muss man sagen, es gibt Produkte, die sind teurer geworden. Ja, Schokolade zum Beispiel, Kaffee deutlich mehr als 20%. Andererseits gibt es eben auch Produkte, die deutlich preiswerter geworden sind. Butter zum Beispiel, Weintrauben, Olivenöl, Kartoffeln, auch hier teils um 20%. Nehmen die Konsumenten eigentlich Preissteigerungen sensibler wahr als Preissenkungen?
Ja, Absolut. Und das ist die gefühlte Inflation, von der Sie eben geredet haben. Also Menschen erstens realisieren Preisveränderungen bei den Dingen besser, die sie tagtäglich benötigen. Also wenn sie einmal im Jahr, wenn, sagen wir mal, die Automobile teurer werden und sie kaufen sich alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre ein Auto, dann werden sie das nicht als Inflation wahrnehmen. Aber wenn sie jede Woche in den Supermarkt gehen und realisieren, die Butter oder die Milch oder die anderen Dinge sind deutlich teurer geworden, dann merken die Menschen das. Und deshalb ist die gefühlte Inflation, dass Menschen, was die Menschen wahrnehmen, deutlich höher als die wirkliche Inflation, die passiert. Und vor allem dann, wenn eben Dinge des tagtäglichen Gebrauchs teurer werden.
Gibt es eigentlich so Triggerprodukte, bei denen die Deutschen an die Decke gehen, wenn sie im Preis steigen? In Amerika gab es ja vor kurzem die Eierkrise, weil die Eier so teuer geworden sind. In Japan war es der Reis, ja, die Reiskrise. Was ist das bei den Deutschen?
Das Benzin an der Tanksäule, das ist sicherlich etwas, wo die Menschen sehr sensibel drauf reagieren. Das Autofahren hat in unserem Land eine sehr hohe Bedeutung. Da sind die Menschen sehr sensibel. Manche fahren sogar einen langen Umweg, wenn sie irgendwo 3 Cent pro Liter sparen können. Aber klar, auch der Liter Milch, das Pfund Butter sind Dinge, die die Menschen sehr stark wahrnehmen. Ja, wie gesagt, immer das, was die Menschen stark verbrauchen und wo sie eine starke emotionale Bindung zu haben.
Hat die Politik eigentlich verstanden, dass den Menschen in Deutschland der eigene Einkaufswagen näher ist als der Krieg in der Ukraine oder die Entmachtung von Maduro und Venezuela?
Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt so pauschal stimmt. Ich glaube, viele Menschen nehmen schon den Krieg mit viel Besorgnis wahr. Ich glaube auch, dass viele Menschen, das zeigen auch viele Umfragen, sich bewusst sind, dass es uns in Deutschland schon sehr gut geht, dass wir schon einen sehr hohen Lebensstandard haben, in vielerlei Hinsicht privilegiert sind. Nur es gibt halt doch eine erhebliche Gruppe von Menschen, die mit ihrem monatlichen Einkommen zu kämpfen haben, das Tagtägliche zu bedienen, also das tagtägliche Leben zu bestreiten. Und da eben genau hinzuschauen, zu sagen, wie kann man die Menschen auch steuerlich entlasten, damit Lebensmittel eben vielleicht auch wieder etwas günstiger werden. Das sollte die Frage der Politik sein. Da muss man jetzt nicht unbedingt den Krieg in der Ukraine sagen, da helfen wir jetzt nicht mehr, weil die Lebensmittel teurer geworden sind. Da sollte man nicht das eine gegen das andere ausspielen, glaube ich.
Wir haben jetzt zumindest die Gastrosteuer, die von 19% auf 7% gesenkt wird. Wird das denn ja den Konsum ein wenig zumindest in der deutschen Gastronomie ankurbeln?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Das ist ein schönes Beispiel, weil die Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 7% ist die erste Frage, wird das überhaupt an die Kunden weitergegeben? Senken die Restaurants, die Gastronomie denn die Preise wirklich um 12%? Das müssen wir jetzt mal abwarten. So erste Anzeichen lassen da durchaus einigen Zweifel aufkommen. Die zweite Frage ist dann, wenn sie die Preise senken, wer profitiert davon? Das sind ja jetzt nicht die Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten und wenig Geld verdienen, die jetzt sehr häufig die Gastronomie frequentieren. Das sind eher die Besserverdiener, die einen höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens in der Gastronomie ausgeben. Also die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie ist eher eine Umverteilung von Arm zu Reich. Die Menschen, die wirklich wenig haben, profitieren davon proportional zu ihrem Einkommen deutlich weniger.
Was wäre Ihre Lösung? Eher Persilscheine für die Gastronomie?
Aus ökonomischer Sicht sage ich immer, man muss die Gelder zielgenau einsetzen und sich überlegen, was will der Staat erreichen? Und es scheint so, als sei das einzige Ziel der Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie gewesen, den Gastronomen einen höheren Profit, einen höheren Gewinn zu ermöglichen, nicht unbedingt eine sozial ausgewogene Politik zu machen. Wenn man das Geld zielgenau hätte einsetzen wollen, wir reden hier immerhin über 3 Milliarden Euro pro Jahr, ist also auch kein Pappenstiel, dann hätte man beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel von 19% auf 7% reduzieren können. Das wäre beispielsweise eine Maßnahme gewesen, mit der man sehr viel zielgenauer Menschen mit geringem Einkommen entlastet hätte, als wenn man jetzt in der Gastronomie die Mehrwertsteuer senkt.
Das kommt nicht, aber also die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel kommt nicht, aber dafür soll ja die Einkommensteuersenkung für untere und mittlere Einkommen kommen. Glauben Sie dran, dass das dieses Jahr noch was wird?
Ich halte es für sinnvoll und notwendig, denn Deutschland ist ein Land, das Arbeit ungewöhnlich stark besteuert und Vermögen ungewöhnlich gering besteuert im internationalen Vergleich. Und gerade wenn man auch wirtschaftlich einen Impuls setzen will, also die Wirtschaft stärken will, dann halte ich eine Unternehmenssteuersenkung, also eine Steuersenkung für Unternehmen, aber eben auch eine Steuersenkung oder eine Senkung von Steuern und Sozialabgaben, sollte man korrekterweise sagen, für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen für angemessen und für richtig. Wie gesagt, aus sozialer Sicht, aber eben auch aus ökonomischer Sicht, um wieder mehr wirtschaftliche Dynamik hinzubekommen.
Gut, dann hoffe ich doch, dass die Regierung Einkommensteuern in diesem Jahr senken wird. Vielleicht nicht nur für untere, mittlere, vielleicht sogar für alle. Ganz herzlichen Dank, Herr Fratscher. Es war ein Vergnügen.
Ich danke Ihnen.
Der Nahe und Mittlere Osten ist eine bewegte Region und gerade wir in Deutschland sollten uns mit den Ländern und Menschen dort mehr beschäftigen. Politisch, ökonomisch, gesellschaftlich sind dort große Umbrüche im Gange. Ein Land, das mit seinem Ölreichtum ein wichtiger Player ist, befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation, nämlich Saudi-Arabien. Wir wollen uns das Land mit seinen rund 35 Millionen Einwohnern genauer anschauen und deswegen fahren wir hin. Und Sie können natürlich dabei sein. Ich nehme Sie mit auf unsere Saudi-Arabien-Expedition. Die führt uns vom 7. bis zum 12. Februar ins Herz des Landes, nach Riad. Die 8 Millionen Einwohner-Metropole ist ein wichtiger Knotenpunkt der arabischen Welt. Hier lenkt das Königshaus die Geschicke des Landes. Sie wollen Saudi-Arabien von einer Ölnation in einen Innovationshub verwandeln. Wie prägt Saudi-Arabien die Geopolitik? Wie genau verändert sich die heimische Ökonomie? Welche Chancen und Risiken hält das für den Rest der Welt bereit? Das wollen wir vor Ort erkunden und verstehen. Wir treffen Entscheider und Macher, die diesen Wandel vorantreiben, um zu verstehen, was eigentlich dort passiert. Alle Infos zu dieser exklusiven Reise finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da weiß niemand besser, wie die Wall Street in die Woche gestartet ist, als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Sag uns, Anne, worauf schauen die Anleger in dieser dritten Woche des Jahres?
Hallo Chelsea. Ja, diese Woche wird echt super spannend. Es geht los mit der Berichtssaison und es gibt frische Inflationsdaten. Den Auftakt machen die großen US-Banken. Am Dienstag legt JP Morgan vor, Mittwoch folgen Bank of America, Wells Fargo und Citigroup. Und am Donnerstag dann Goldman Sachs und Morgan Stanley. Für Anleger ist das ein Stresstest für die Rallye der Finanzwerte. Entscheidend wird, ob die Institute trotz sinkender Leitzinsen ihre Zinsmargen stabil halten können und wie optimistisch sie beim Ausblick auf Kreditnachfrage, Investmentbanking und mögliche Kreditausfälle für das neue Jahr sind. Auf der Datenseite rückt vor allem die Inflation wieder in den Fokus. Am Dienstag kommt der Verbraucherpreisindex für Dezember, am Mittwoch der wegen des Shutdowns nachgereichte Produzentenpreisindex von November und die Einzelhandelsumsätze. Der November-Inflationsbericht war ja auch durch den Shutdown etwas verzerrt. Deshalb schauen die Märkte jetzt genau hin, ob sich der Trend zu Inflationsraten um die 2,7% bestätigt oder ob die Inflation wieder gestiegen ist, was die Hoffnung auf weitere schnelle Zinssenkungen dämpfen könnte. Dazu gibt es noch neue Kommentare von verschiedenen FED-Mitgliedern und zur Wochenmitte erscheint das Beige-Book mit einem Stimmungsbild der einzelnen FED-Distrikte. Für die Börse heißt das, die Woche liefert gleich drei Richtungsgeber: Bankgewinne, Inflationszahlen und FED-Signale. Je nachdem, wie diese Puzzleteile zusammenpassen, könnte die aktuell noch freundliche Stimmung entweder in eine neue Aufwärtswelle übergehen oder in eine frühe Belastungsprobe für das Börsenjahr 2026, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir nicht alle verborgene Schätze aus Tinte und Papier im Keller haben können.
Look, up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman.
Es ist ein Vogel. Es ist ein Flugzeug. Nein, es ist ein Riesenhaufen Geld. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass eine Erstausgabe der Superman-Comics von 1938 den Besitzer gewechselt hat. Und zwar für sage und schreibe 15 Millionen Dollar. Für den Verkäufer ist das in der Tat ein Superpreis. Die allererste Ausgabe der Action Comics, in denen der Muskelprotz in blau-rot auftaucht, ist tatsächlich sehr selten. Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit weniger als 100 Exemplare überhaupt noch erhalten sind. Was genau macht diese Ausgabe so besonders? Nun ja, sie hat eine ziemlich interessante Geschichte und die geht so. Der Schauspieler Nicolas Cage hatte das Comic-Heft 1996 für $150.000 gekauft. 4 Jahre später wurde es ihm auf einer Hausparty eiskalt geklaut und war 11 Jahre lang spurlos verschwunden. 2011 ist das Heft in einem gemieteten Abstellraum in Kalifornien wieder aufgetaucht. Nicolas Cage und sein Superman wurden wieder vereint. Die Trennung folgte aber schnell. 6 Monate später hat er seine Ausgabe für $2,2 Millionen verkauft und jetzt hat das gleiche Heft nochmal den Besitzer gewechselt für eben $15 Millionen. Der anonyme Käufer scheint also nicht nur ein Superman-Superfan zu sein, sondern auch ein großer Verehrer von Nicolas Cage. Vielleicht schauen Sie auch noch mal in Ihren Keller oder auf Ihren Dachboden. Wer weiß, was sich dort verbirgt. Mit ganz viel Glück vielleicht der Superreichtum.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass bis heute keine Band so für den Sound und das Lebensgefühl der amerikanischen Gegenkultur in der Hippie-Zeit stand und steht wie die Grateful Dead. Ihr Einfluss reicht weit über die Musik hinaus. Die Grateful Dead waren Band, Bewegung und Community zugleich. In den 60er und 70er Jahren sind sie mitten in einem Milieu aus Freiheit, Experimentierfreude, Pazifismus und bewusstseinserweiternden Erfahrungen entstanden. Gegründet haben sich die Grateful Dead 1965 in San Francisco, mitten im Zentrum der West Coast Gegenkultur. Ihr Sound hat Rock mit Folk, Blues und Jazz verbunden, offen improvisiert und nie abgeschlossen. In ihren frühen Jahren hat der legendäre LSD-Chemiker Owsley Bear Stanley die Band finanziell am Leben erhalten. Er hat nicht nur innovative Soundsysteme gebaut, sondern auch den Treibstoff für eine Szene geliefert, die Musik als kollektive Erfahrung verstanden hat. Im Dezember 1965 haben die Grateful Dead erstmals unter diesem Namen gespielt. Licht, Film, Projektionen und mittendrin eine Band, die den Moment vertont hat. Hier hat sich ihr Markenzeichen herausgebildet. Lange, offene, psychedelische Improvisationen, trippy Songs, die live nie zweimal gleich gespielt wurden. Die Grateful Dead sind zu Ikonen ihrer Zeit geworden und zu einem Vorbild für das, was später Jam-Band-Kultur, Festival-Kultur und das Bild der tourenden Rockband geprägt hat. Sie sind in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden, haben einen Grammy für ihr Lebenswerk erhalten, eine außergewöhnliche Zahl an Chartplatzierungen erreicht und über 3000 Konzerte gespielt. Nun ist Gitarrist Bob Weir von uns gegangen, einer der prägenden Köpfe dieser Band, die über Jahrzehnte präsent geblieben ist, musikalisch und kulturell. Die Grateful Dead sind dabei nie nur Hippies geblieben. Ihre Musik hat sich weit über die Hippie-Ära hinausgetragen. Auch wir zu meiner Highschool-Zeit haben sie eben gehört. Grateful Dead-T-Shirts haben zum Alltag gehört. Ihre Musik lief neben allem anderen ohne große Erklärungen. Man hat sie gehört, weil sie da war und weil sie anders geklungen hat als vieles andere. Und genau so haben die Grateful Dead funktioniert. Nicht als Rückblick, sondern als etwas, das sich immer wieder neu erschaffen hat.
ist.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen genau hier wieder. Same time, same place. She's my heart's delight. Second one is prison, baby. The sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby. The one in Cherokee. First one says she got my child, but it's